Liebe Freunde, ein deutscher Bischof, der fliegt zum ersten Mal nach Amerika. Und vor der Abreise, da warnen ihn seine Kollegen und sagen, wir warnen dich vor den amerikanischen Journalisten. Die sind wie die Schmeißfliegen, die stürzen sich auf dich drauf, die quetschen dich aus, die drehen dir das Wort im Munde rum. Am besten, du sagst dort möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen in New York ankommt, ist es genauso, wie ihm das prophezeit worden ist. Die Reporter stürzen sich auf ihn drauf, stellen ihm tausende Fragen. Zum Beispiel fragt ihn einer, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In diesem Moment fällt ihm die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt sein harmloses Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht als Überschrift in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage ja tatsächlich so gestellt, aber so aus dem Zusammenhang rausgerissen, da ergibt das über diesen Mann natürlich ein ganz verkehrtes Bild. Und so muss man auch aufpassen, wenn man einzelne Worte aus der Bibel rausnimmt und aus dem Zusammenhang rausreißt. Wir haben eben ein Lied zusammen gesungen, keinem von uns ist Gott fern. Das ist ein Wort, das stammt aus der Bibel. Und der Wolfgang, der hat dazu noch ein paar Strophen gemacht und hat es uns dadurch erklärt, was damit gemeint ist. Aber so für sich alleine genommen, da besagt ja dieser Satz noch gar nicht viel. Ich meine, der stammt aus der Bibel, Apostelgeschichte 17. Den hat der Paulus, den ich euch gestern vorgestellt habe, mal in einer Predigt gesagt, als er in Athen gepredigt hat. Bloß für sich genommen, keinem von uns ist Gott fern, das ist ja eine ganz schwammige Aussage. Also jeder religiös gestimmte Mensch kann das auch unterschreiben. Jeder Pantheist oder New Age-Anhänger oder so. So nach dem Motto, Gott ist überall und er steckt im Atomkern und er steckt im Kern der Äpfel und der Menschen, also in der Seele drin und so. So allgemein hat Paulus es nicht gemeint, wenn er von Gott geredet hat. Sondern wenn der von Gott redet, redet er von einer Person, von Gottes Sohn, von Jesus. Das ist sein Thema. Das ist nämlich der entscheidende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, wo Gott den Menschen nahegekommen ist. In Jesus hat Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden, sonst redet er am Thema vorbei. Ich möchte heute Abend über diesen Satz aus der Bibel reden. Keinem von uns ist Gott fern. Und damit das nicht daneben geht, muss ich euch über den Zusammenhang informieren. Ich habe es schon erwähnt, hat der Apostel Paulus bei einer Predigt in Athen gesagt. Der Paulus, von dem habe ich gestern geredet, das ist der Mann, der die Botschaft von Jesus nach Europa gebracht hat. Und als er eben im damaligen Zentrum Europas in Athen gepredigt hat, hat er gesagt, keinem von uns ist Gott fern. Jetzt muss ich euch aber erstmal ein bisschen die Situation im damaligen Athen schildern. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in solchen Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren eingesammelt haben und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte aufgetreten waren, da hatten die ollen Griechen schon eine lange und ruhmreiche Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten einen Platz auf dieser Welt gegeben, wo so viele Genies und Spitzenreiter versammelt gewesen sind. Selten sind so viele Denker und Dichter auf einem Haufen zusammen gewesen wie damals in Athen. Und ihr habt ja alle schon solche Namen gehört wie Homer und Sokrates und Aristoteles und Plato und sowas. Und wenn ihr eine Tageszeitung aufschlagt, da werdet ihr sehen, dass die meisten Worte unserer modernen Sprache von A bis Z, von Atom bis Zoologie aus der griechischen Sprache kommen. Also Beispiel Demokratie, Philosophie, Musik, Politik und so weiter und so fort. Aber die Griechen, das waren ja nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, auch auf dem Gebiet des Sports, die haben die Olympiade erfunden und die klassische Kunst. In Athen, da steht der berühmte Parthenon-Tempel mit 98 herrlichen Marmorsäulen. Also im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist sowas wie dieses Zelt weiter nichts als eine bescheidene Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon, jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker, der Geisteshelden, der Dichter und Ästheten, da will Paulus seine Botschaft bringen. Zunächst unternimmt er einen Spaziergang durch die Stadt. Aber je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, man traf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden und fein poliertem Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Und den Paulus machte das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne waren, das war ja Kunst und da kann man ja nichts dagegen sagen, sondern weil er einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein können, an Götter zu glauben, die sie sich selber im Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Ich meine, solche Primitivlinge gibt es ja heute auch noch unter uns. Zum Beispiel die sich an ihren preisgünstig gekauften Zweitwagen so ein Kleeblatt dran kleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsstufe angehören, eben an ihren Mercedes ein versilbertes Hufeisen dran schrauben. Also bei solchen Leuten muss ja irgendwo eine Schraube locker sein. Auch 200 PS unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Es ist ja ganz erstaunlich, was gebildete Menschen des 20. Jahrhunderts sich alles an primitivem Aberglauben leisten. Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber das hängt ja immerhin davon ab, wenn es gefährlich ist, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und es ist doch tragisch, dass sich erwachsene Menschen, die Gott als die Herren dieser Welt eingesetzt hat, benehmen wie die Mäuse und Angst haben vor Sternbildern, vor schwarzen Katzen und irgendwelchen Gewitterwolken und was weiß ich noch alles. Und viele, die machen sich überhaupt nicht klar, was das bedeutet, wenn ein Mensch so abergläubisch lebt. Manche rennen hier rum, die haben einen Talisman umhängen, die beteiligen sich bei Partys am Tischrücken und Gläserrücken und sowas und Handlesen. So mehr als Spaß, wie das auf jeder Party heutzutage ja Usus ist. Dabei ist das eine ganz gefährliche Sache. Denn wenn du dich an solchen Dingen beteiligst, die mit Aberglaube und Okkultismus zu tun haben, begibst du dich unter die Gewalt des Teufels. Ich will dir das mal ein Beispiel erklären. Mal angenommen, ein Grenzsoldat, der geht über die Grenze und wird auf dem Nachbargebiet erwischt. Und sagt, ach, ich bin bloß aus Spaß hier, ich wollte bloß mal gucken, ob die Primeln da ist, schon blühen und die Erdbeeren reif sind. Also, mit solchen Ausreden kommt er doch nicht durch, sondern weil er sich auf das Gebiet eines anderen Staates begeben hat, wird er nach den Gesetzen dieses anderen Staates abgeurteilt. Und wenn du als ein Gotteskind dich auf das Gebiet des Teufels begibst, im Ernst oder als Spaß, das spielt gar keine Rolle, da kriegt der dich unter seine Gewalt. Und das ist das Gefährliche daran. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn du dich mit so etwas eingelassen hast, dann geh so schnell du kannst im Seelsorger, wenn es geht heute Abend, und lass dich durch Jesus freisprechen. Man kann nämlich auch von den Mächten, unter deren Gewalt man dadurch kommt, auch frei werden. Durch Jesus Christus. Der Paulus, der kann das überhaupt nicht fassen, dass diese gebildeten Menschen, die sich als unwahrscheinlich klug vorkommen, so einen niedrigen Geisteszustand haben, dass die Götter aus Marmor anbeten. Das sind ja kluge Leute, die wussten ja sagenhaft viel. Manche von denen, die haben sogar gedacht, sie wissen alles. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war der Weiseste von allen. Nämlich der Sokrates. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, ist ja immer noch weiser als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren von der superschlauen Sorte. Aber gerade das eine, worauf es ankommt, das Wichtigste im Leben, das wussten die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht, sondern beten zu versteinerten Marmorgötzen. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Materie an. Und das nervt den Paulus. Und was den am meisten nervt, ist nun Folgendes. Bei seinem Spaziergang, da kommt er plötzlich an so einen Sockel, auf dem kein Götterstandbild steht. Ist ein Sockel, der ist obenrum total leer, aber es steht eine Inschrift drauf. Und da steht drauf, für den unbekannten Gott. Und als er das liest, da brennt bei ihm die Sicherung durch. Man muss sich mal vorstellen, diese gebildeten Griechen, die hatten 3000 Götter. Die haben für jede Gelegenheit einen Gott gehabt. Die hatten einen Gott für den Krieg, die hatten einen Gott für die Liebe, die hatten einen Gott für die Diebe. Und der Gott für die Diebe, das war praktischerweise gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn man heute durch unsere Städte geht und manche Preise sieht, hat man den Eindruck, dass dieses Götterkombinat immer noch besteht. Die hatten in Athen aus lauter Angst bei diesen 3000 Göttern, die ja kein Mensch alle kennen kann, einen übersehen zu haben. Da haben die ein Posament in der Stadt aufgestellt für diesen unbekannten Gott. So, für alle Fälle. Vielleicht gibt es eben doch noch einen. Ja, tatsächlich, es gibt noch einen. Was heißt noch? Es gibt überhaupt nur einen lebendigen Gott, und das ist der Gott, von dem die Bibel redet. Der Paulus kennt den, aber die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid. So wie mir jeder von euch leid tut, der als Gottloser, als Atheist lebt. Was nützt euch denn eure ganze Bildung, euer ganzes Können, euer ganzes Wissen, wenn ihr nichts von Gott wisst? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis, die Gotteserkenntnis fehlt? Also nichts gegen Bildung und Wissenschaft. Ich habe da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Bin ja selber ein sogenannter Gebildeter. Und ich bin doch mit Leib und Seele ein Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, Gott liebt mich mit allen meinen Fehlern und Schwächen. Gott führt mich durch alle Dunkelheiten meines Lebens. Das Entscheidende an meinem Leben ist doch nicht, dass ich früher meine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Jesus mit seinem Blut meinen Namen in das Buch des Lebens geschrieben hat. Denn das Blut von Jesus Christus, so sagt die Bibel, das macht uns rein von aller Sünde. Das bringt uns rein in Gottes Familie. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir das, was mir keine Wissenschaft, keine Bildung, keine Religion, keine Philosophie geben kann. Nämlich Vergebung meiner Sünden, ein ewiges Leben, Frieden. Alles Wissen der Welt ist nichts gegen das eine Wissen, Gott ist da. Gott ist für mich da. Gott sorgt für mich. Wisst ihr, die Athener, die haben Philosophien und philosophische Gedankengebäude in Menge gehabt. Da brauchten sie nicht noch ein neues. Aber was die Athener damals brauchten und was die Europäer heute brauchen, das ist die eine Botschaft von der Liebe Gottes. Und die will Paulus den Athenern bringen. Und deswegen geht er auf den Marktplatz, wo die meisten Menschen zusammen sind, so eine Art Fußgängerzone. Und da mischt er sich da unter die Marktweiber, die da ihre Melonen verkaufen und ihre Zwiebeln. Und merkwürdigerweise wimmelte das auf dem Marktplatz damals auch von Professoren und Studenten, die gingen da mit ihren Studenten hin und her und führten ihre Gespräche. Ist ja gar nicht schlecht, wenn die Philosophie so einen engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Ich habe immer gesagt, lieber eine nichtssagende Philosophie zwischen vollen Apfelsinenkisten als eine vielsagende Philosophie zwischen leeren Regalen. Der Paulus, der sieht nicht nur, was die alle dort auf dem Markt der Möglichkeiten anzubieten haben, sondern er stellt sich dorthin und hat auch ein Angebot zu machen. Nämlich, er spricht von der einzigen Möglichkeit, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Er fängt an, mit den Athenern über Jesus zu diskutieren. Aber die nehmen den gar nicht für voll. Die machen sich über den lustig. Die bezeichnen den als Schwätzer und Saatkrähe und er wäre ein kleiner Spatz. Ihr wisst doch, die Spatzen, diese Ferkel, die picken aus den Pferdeäppeln die Körner raus. Und so einer bist du, sagen die zum Paulus. Du läufst hier durch die Stadt und willst ein paar Weisheitskörner aufpicken. Und andere sagen, nur dieser jüdische Zwerg, der will uns wohl hier neue Götter verkündigen. Und das war in Athen ein lebensgefährlicher Vorwurf. Der Sokrates musste deswegen sterben, weil man ihm diesen Vorwurf gemacht hatte. Also es gibt eine große Diskussion, ein großes Wuling auf dem Marktplatz. Es kommt so, wie es kommen muss. Die Sache dringt allmählich nach oben bis zum Rathaus. Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist ein bisschen stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen, die schicken eine Vorladung. Zwecks Klärung eines Sachverhaltes können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst. Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss also auf dem Areopag erscheinen. Den Areopag darfst du nicht mit dem Hyde Park verwechseln. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da kann jeder hingehen und reden, was er will. Und der Areopag, das war ein Platz in Athen und da saßen welche und die bestimmten, was die einzelnen Leute reden, denken, glauben und lehren durften. Also eine Art oberste Zensurbehörde. Der Paulus hat sich wegen seiner Reden offiziell vor diesem Gremium zu verantworten. Er hält eine Rede und er fängt sie damit an, dass er seinen Zuhörern erstmal ein Kompliment macht. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Da reiben sich die Athener erstmal geschmeichelt die Bäuche, denn das hört man ja gern, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz, da kommt Paulus auf sein Thema zu sprechen und sagt, ich bin herumspaziert, habe eure Heiligtümer besichtigt und da fand ich ein Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. So weit, so gut, das wussten sie ja. Aber jetzt packt Paulus den Stier bei den Hörnern, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack und sagt, diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ein Pferd getreten hätte. Denn das hören diese Herren, die die Bildung gepachtet und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gern. Wenn ihnen da so ein hergelaufener Straßenprediger Unwissenheit bescheinigt. Unwissenheit außerdem noch in der wichtigsten Frage des Lebens. Bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben, da bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Er sagt erstens, Gott ist der Schöpfer. Also Gott ist nicht der erste Anstoß oder ein Prinzip, wie das so manche Philosophen sich vorstellen. Die Welt ist kein Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Religionen vorstellen. Die Welt ist auch nicht ein Zufallsprodukt einer sich ewig bewegenden und erneuernden Materie, so wie die Materialisten sich das so denken. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit hat alles angefangen. Und von diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da schließt der Paulus auf die Einheit des Menschengeschlechts. Und sagt, alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und da geht den Athenern der Hut hoch. Ihr müsst wissen, die Griechen, das waren äußerst arrogante Snobs. Die hielten sich selber für eine Edelrasse, so eine Art Herrenvolk. Und alles, was nicht Grieche war und außerhalb von Griechenland lebte, das nannten die Barbaren. Das waren gar keine richtigen Menschen. Also das war so eine arrogante Einstellung, wie sie heute. Manche haben die immer bloß brüllen, Deutsch, 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 Deutschland. Und die alle anderen ablehnen, die keine Deutschen sind. Und nun, so haben die damals also gedacht. Wir Griechen, wir sind die Einzigen, die zählen. Und nun kommt einer daher, außerdem noch so ein Jude, also auch ein Barbar. Und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig. Alle hätten das gleiche Blut, alle Menschen wären Brüder. Wenn die Athener damals auf den Paulus gehört hätten, wenn Europa damals diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, da wären Millionen Menschen nicht gestorben, da wären Hektoliter von Blut nicht geflossen. Und heute ist diese Botschaft doch aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen der Menschheit geworden. Es geht ums Überleben der Menschheit, wenn die Rassen sich nicht vertragen. Und bei uns in unserem Land, da brennen die Asylantenheime, weil es Deutsche gibt, die der Meinung sind, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder aus einem anderen Land kommen, nicht als Mitbürger und wirkliche Menschen behandelt werden dürften. Das ist ja nicht nur eine politische Katastrophe, sondern das ist ja vor allem eine Unverschämtheit gegenüber dem Willen Gottes, der die Menschen alle aus einem Blut geschaffen hat. Und deswegen ist ja der Neonazismus und der Fremdenhass in seiner Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass die Menschen anfangen, Gottes Willen zu tun und sich ihm unterzuordnen. Leute, es wird Zeit für uns alle, für Christen und Faschisten, dass wir endlich die Botschaft der Bibel ernst nehmen. In dieser Botschaft liegt die Rettung für die Welt. Das ist doch nicht nur eine Botschaft für unser persönliches Leben, sondern die Botschaft der Bibel betrifft das Leben der Völker und unserer Welt. Und in dieser Botschaft liegt auch die Rettung für dich persönlich. Dazu lebst du nämlich, dass du Frieden mit Gott findest. Das ist nämlich das Zweite, was der Paulus hier sagt. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Du bist von Gott geschaffen, um Gott zu suchen. Jeder Mensch, vor allem jeder junge Mensch, der fragt ja irgendwann mal, na wozu bin ich eigentlich hier? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Warum lebe ich auf diesem Planeten? Bitte, hier steht es ausdrücklich schwarz auf weiß, du lebst hier, um Gott zu suchen. Und Gott hat ja ausdrücklich versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns doch nicht blinde Kuh. Der lässt sich doch nicht im Unklaren, ob es ihn gibt oder nicht. Und wenn ja, wie man ihn finden kann und ob. Gott lässt sich finden von jedem. Denn, und jetzt kommt der Satz, von dem wir ausgegangen sind, denn keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, mir ist Gott unendlich fern. Ich habe keinen religiösen Draht, ich verstehe das alles nicht. Ich kann ihn nicht finden. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott so unendlich weit entfernt ist, sondern dass du dich so weit von Gott entfernt hast. Na, dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur noch einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus hier von Gott sagt. Gott fordert Bekehrung. Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber, aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren. Habt ihr das mitgekriegt? Alle Menschen, überall. Also nicht nur damals in Athen, sondern auch heute Abend hier. Keiner von uns muss ohne Gott sein. Und keiner von uns muss als Atheist leben und sterben. Sondern jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott überhaupt nichts gewusst hast, na, das macht doch nichts. Dann fängst du eben heute an. Oder fängst heute wieder an. Als der Albert Einstein mal den Satz gesagt hat, die Atombombe hat das alles in der Welt verändert, nur das Denken der Menschen nicht, wir brauchen ein neues Denken, da hat die ganze Welt gestaunt. Einstein hat gesagt, ein neues Denken muss her. Dann haben wir erstmal einen Weltkrieg gemacht. Und dann kam der Gorbatschow und sagte, Perestroika, wir brauchen ein neues Denken. Und die ganze Welt hat gestaunt. Oh, Gorbatschow, ein neues Denken muss her. Leute, diese Botschaft, dass die Menschen nur leben können, wenn sie umdenken, die hat der Paulus vor 2000 Jahren nach Europa gebracht. Umkehr, Bekehrung, das heißt in der Bibel Sinnesänderung. Das ist das Thema der Bibel, das war das Hauptthema von Jesus. Das war sein erstes Wort, als er eine öffentliche Predigt gehalten hat. Das erste Wort von Jesus war, denkt um, bekehrt euch, kehrt um. Damals hat Paulus den großen Denkern Europas die Botschaft gebracht und hat gesagt, denken ist gut, aber umdenken ist besser. Und er hat noch dazu gesagt, wo man das neue Denken herbekommen kann, eben von Jesus Christus. Er schreibt mal in der Bibel, wir müssen unsere Gedanken unter den Gehorsam von Jesus stellen. Aber von dem wollten ja die Athener nichts wissen. Als die Rede auf Jesus kam, da haben sie den Paulus ausgelacht. Inzwischen beginnt das Lachen uns zu vergehen, weil wir ja sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, kaputt geht, wenn die Menschen nicht umkehren. Ohne Umdenken gibt es kein Überleben mehr von uns allen. Und heute fordert Gott euch an diesem Abend auf, dass ihr in eurem Leben umkehrt. Und Umkehr, Umdenken, Bekehrung heißt, es geht nicht mehr nach deinem Kopf, sondern es geht dann nur noch nach dem, was Jesus sagt. Und es gibt für keinen von euch, der weitermacht wie bisher, einmal eine Entschuldigung. Denn, und das ist nun das Vierte, was der Paulus hier sagt, Gott ist der Richter. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das geht ja hier nicht immer so weiter, dass jeder macht, was er will und die Menschen nicht mehr nach Gottes Geboten und seinem Willen fragen. In Gottes Fahrplan ist der Tag schon festgesetzt, an dem unser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht und dann kommt Jesus als Richter. Und dann werden wir ihn alle sehen, wir werden ihn sehen müssen und wir werden uns alle vor ihm verantworten müssen. Denn Jesus ist ja nicht tot, er ist ja auferstanden. Und wir werden auch alle vom Tod auferstehen. Wir werden auferweckt, die einen zum Tod, die anderen zum Leben. Wir werden uns nochmal im Gericht verantworten müssen. Und in dem Moment, als der Paulus dieses Thema anschlägt und von der Auferstehung redet, da ist der Ofen völlig aus. Da reicht es den Athenern. Die einen, die spotten höhnisch. Die anderen sagen höflich, hochinteressant. Sie können uns vielleicht andermal mehr darüber erzählen. Und einige, die wachen auf und bekehren sich. Heute Abend sind hier in diesem Zelt genau die gleichen drei Menschengruppen drin. Einige von euch, die feixen und spotten, äußerlich oder innerlich, wenn ich von der Auferstehung rede und vom Gericht. Für euch steht ein Extrawort in der Bibel. Das heißt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Und einige von euch, die winken lächelnd ab und sagen, ach nu, schon den dritten Abend immer Theos Bekehrungsplatte, was soll's, vielleicht später mal, jedenfalls heute nicht. So diese typisch intellektuelle Verhaltensweise, hochinteressant, was sie da erzählen, ich werde mal drüber nachdenken, vielleicht können wir morgen mal wieder drüber sprechen. Ja, was heißt morgen? Du wachst vielleicht morgen in der Hölle auf. Die Uhr, die du an deinem Handgelenk trägst, die sagt heute und der Puls, der hier drin schlägt, der sagt heute. Und das spezielle Bibelwort, was für euch gilt, die ihr alles auf die lange Bank schieben wollt, das heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und einige von euch, die werden den entscheidenden Schritt tun und zu Jesus kommen. Und für euch steht auch ein Extrawort in der Bibel. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Zu welcher Gruppe du gehörst, das entscheidest du. Ganz allein. Jedem ist Gott jetzt gleich nah. Und jeder hat jetzt die gleiche Chance. Denn es steht hier, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Verstehst du, glauben können kann jeder. Die Frage ist, ob du willst. Wir alle wollen in unserem Leben ganz bestimmte Dinge. Und wir brauchen ganz bestimmte Dinge. Wir brauchen einen unbestechlichen Bürgermeister und eine Wirtschaftsordnung, die funktioniert und Arbeitsplätze und Geld und was weiß ich alles. Aber Leute, was wir am meisten brauchen, ist Jesus. Weil unsere Seelen sonst verhungern, trotz 300 Sorten Brot und Käse. Weil unsere Seelen sonst verdursten, trotz Cola und Kulmbacher. Von irgendeiner Quelle muss doch jeder Mensch trinken. Und ich frage dich jetzt, von welcher Quelle lebst denn du eigentlich? Wovon ernährst du dich denn? Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps vollsaufen und kannst deine Adern voll Drogen pumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheit schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope Wasser saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des Materialismus schlucken, aber deine Seele, die wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da wirst du überschwemmt von allen möglichen Parolen, die sich dir als Heilsquellen anbieten. Jesus hat auch so ein Angebot zu machen. Der sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Und damit meint Jesus, er kann deinen Lebensdurst stillen. Jesus meint damit, wenn du zu mir kommst, da ist die Sucht vorbei. Da ist die Suche zu Ende. Da ist deine Sehnsucht erfüllt. Da bist du am Ziel, daheim, in Frieden, geborgen, zufrieden. Dann hast du eine ewige Heimat. Heute Abend, da kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Du brauchst ihm nur zu sagen, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld und gib mir das ewige Leben. Ganz am Ende der Bibel, in den allerletzten Sätzen, die Jesus sagt, da sagt er als letztes, wen dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus. Deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist, ob du willst.
Ich danke dir, Jesus, dass du uns dieses Wasser zum Leben anbietest heute Abend. Und dass davon keiner ausgeschlossen ist, dass du reichlich hast. Und ich bitte dich jetzt, dass derjenige, der weiß, ich bin gemeint, ich brauche dieses Wasser. Ich sehne mich eigentlich danach, aber ich ziehe immer wieder meine Hand zurück. Lass mir nicht einschenken. Dass er heute alle Angst überwindet, allen Mut zusammennimmt und sich nach dir ausstreckt. nach dir als dem Lebenswasser, der ihm wirklich helfen kann. In seiner Situation, in seinen Nöten, in seinen Ängsten, in seiner Schuld. Danke, dass du ein gütiger Gott bist und ein liebender Gott, der uns unsere Verfehlungen nicht aufschreibt und anrechnet, sondern der uns vergeben will, wenn wir zu dir kommen. Und danke, dass wir das auch heute Abend tun können, Herr. Amen.
Jetzt will ich euch mal erzählen von einem Menschen, der in sich so einen unwahrscheinlichen Lebensdurst gehabt hat. Das muss schon ein paar Jahre her sein, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Da haben wir irgendwo in der DDR einen Gottesdienst gehabt und da haben wir das Lied gesungen, was wir vorhin auch gesungen haben. Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick. Du bist Gottes Perle, er verliert dich nicht und so weiter. Und in diesem Gottesdienst ist ein junges Mädchen gewesen und die hat sich den Liedzettel mitgenommen. Und das war eine von denen, die gedacht haben, wenn sie aus dem Osten abhauen und nach dem Westen gehen, dort können sie dann das große Leben finden und das große Geld machen. Und die ist also mit ihrem Lebensdurst los, ich glaube Richtung Frankfurt ist sie wohl abgehauen. Und mit dem großen Leben ist es aber nichts geworden, sondern die ist am Schluss als Prostituierte gelandet, da im Bahnhofsviertel. Die hatte aber diesen Liedzettel in ihrer Handtasche. Und jeden Abend, wenn die den ganzen Mist hinter sich hatte und dann in ihrem Hotelzimmer ankam, da hat sie ihre Handtasche aufgemacht und diesen alten, zerknitterten Liedzettel rausgeholt und hat das gelesen, immer wieder. Und eines Tages hat sie sich gesagt, wenn das wahr ist, was hier steht, du bist Gottes Wunschkind und der verliert dich nicht und Gott ist dein Vater, der dich lieb hat. Also wenn das wahr ist, dann will ich es jetzt erleben und will raus aus diesem Mist hier. Und da ist raus aus ihrer Wohnung hin zu anderen Christen, die sie mal irgendwo gesehen hatte, und ist dann, hat sich Jesus angeschlossen und ist ein neuer Mensch geworden. Der Lebensdurst dieser Frau, der ist gestillt worden. Und so sitzen bestimmt heute Abend viele hier unter euch, die den gleichen Lebensdurst wie die in sich haben. Den haben wir ja alle in uns. Wir haben doch alle in uns die Sehnsucht nach Glück, nach Erfüllung. Das ist doch etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sollen es noch nicht an der falschen Quelle stillen, sondern wir sollen zu ihm kommen, weil das die einzige Quelle ist, die nicht versaut ist und wo kein Gift rauskommt, sondern wo das rauskommt, was du zum Leben brauchst. Nur Gutes, Kraft, Liebe und Vergebung. So, und wenn ihr das wollt, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr es auch haben. Du brauchst nur zu Jesus sagen, dort wo du jetzt bist, von dieser Quelle, ich möchte das jetzt haben, dieses neue Leben, gib mir das. Und dann wirst du es bekommen. Du kannst dort, wo du jetzt auf dem Platz sitzt, Jesus in dein Leben einladen und sagen, komm jetzt in mein Leben, damit ich endlich erfüllt werde. Und damit diese ständige Suche vorbei ist. Und du kannst Jesus auch anreden, wenn du aus diesem Zelt rausgegangen bist und wenn du zu Hause bist und wenn du unterwegs bist. So wie das irgendjemand heute Nacht auch gemacht hat und derjenige hat es dann oder diejenige so gemacht, die hat dann gleich andere Christen angerufen und hat gesagt, ich bin heute Christ geworden. Also wenn du es alleine machst, dann sag es einem anderen. Aber wenn du es nicht alleine schaffst und denkst, du kannst gar nicht mit Gott reden, na dann komm zu uns und wir helfen dir dabei. Die Mitarbeiter, die hier rumlaufen mit ihrer Namensplakette oder wir haben Zeit für dich und wir sind gerne bereit, mit dir zu beten. Und du kannst auch jetzt gleich bei dem nächsten Lied, was die beiden singen, von deinem Platz aufstehen und nach vorne kommen und dich hier unten hinstellen. Und ich stelle mich dann auch gleich da unten hin, damit du weißt, wo du hinkommen kannst und ich werde dort auf dich warten. Und die paar Schritte hier vor, die bestimmt nicht leicht sind, die sollen ja nur ausdrücken, was in dir vor sich gegangen ist, nämlich dass dein Leben jetzt eine neue Richtung bekommen soll. Und das sagen wir dann Jesus zusammen. Wir reden ihn an, ich spreche dir ein Gebet vor, ein paar ganz kurze Sätze und die sprichst du nach. Und das ist der entscheidende Schritt in das Leben hinein. Und das ist das, was Jesus uns allen anbietet. Und was er von uns allen will. Und wozu er uns alle auffordert. Gott fordert alle Menschen auf, überall umzukehren. Freunde, ich stehe heute Abend nicht als ein Bittsteller vor euch. Ich stehe vor euch als der Bote Gottes und sage dir im Auftrag des Herrn dieser Welt, er hat eine Aufforderung an dich und die überbringe ich dir jetzt. Er fordert dich heraus, dass du rauskommst aus deinem alten Leben und bei ihm ein neues Leben anfängst. Leute, ich wünsche euch ja, dass ihr noch ein langes Leben habt. Aber wie viel Zeit hast du denn noch? Wie viel Zeit hast du denn noch? 20 Jahre? 2 Jahre? 2 Wochen? Wer weiß das? Heute Abend jedenfalls. Heute Abend jedenfalls sitzt du gesund hier. Und Jesus sagt, ich will die weitere Zeit deines Lebens mit dir zusammen sein. Und deswegen sage ich dir, wenn du es haben willst, dann greif zu und warte nicht länger. Leute, es ist Zeit, dass wir gehen. Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.